Einen wunderschönen, gesegneten guten Morgen. Ja, so ganz so wunderschön sonnig ist er leider nicht. Ich hoffe, es war nicht die ganze Zeit in den letzten 3 Wochen so. Nein, glaube ich nicht. Aber heute ist ganz besonders regnerisch, aber nicht in unserem Herzen, weil wir Jesus begegnen dürfen. Und er uns schon aufgemacht hat. Er läuft uns mit seinen weit ausgestreckten Armen entgegen. Und ich finde, das haben wir im Lobpreis erfahren. Und ich will beten, dass wir es auch in der Predigt erleben. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du immer da bist. Du bist immer nur ein Gebet entfernt. Herr, du möchtest dich mit uns austauschen. Du möchtest zu uns reden und wir möchten dich bitten, hilf du uns, unsere Herzen zu öffnen. Hilf du uns, dass dein wundervolles, dein fruchtbares Wort in unser Herzen fällt, dort aufkeimt und wächst und Frucht bringt, 30, 60 und am besten 100-fach. Herr, ich bete, dass du unser Herzen anrührst und veränderst und dass du mich gebrauchst, weil du durch mich sprichst, Herr, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine, Herr. Dafür bete ich. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich darf den Titel der heutigen Predigt verraten. Vom Gesetz zum Glauben. Paulus persönliche Transformation durch Jesus Christus. Wir werden uns heute vor allem mit Philipper 3, die Verse 1 bis 11 beschäftigen. Ich möchte die Bibelstelle mit uns lesen. Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Und uns Christi Jesu rühmen. Und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ihr seht, mein Predigttext ist ziemlich lang, sodass ich aus Zeitgründen nicht auf alle Einzelheiten eingehen kann. Aber es ist wichtig, dass wir ihn mit seinem Anliegen und seiner Gesamtaussage verstehen. Ganz zu Beginn, in Vers 1, wiederholt Paulus, was ihm bei seinem Brief an die Philipper ganz besonders wichtig ist. Freut euch in dem Herrn, ruft er ihnen ein weiteres Mal zu. Und ich glaube, wir können uns auch öfter über den Herrn freuen. Ja, der Paddy hat das schon angesprochen. Es gibt so viele Gründe, warum wir uns über den Herrn freuen können. Auch über ihn selbst, dass er allmächtig, allwissend, omnipräsent und gerecht ist. Dass er keine Fehler macht, wunderbar führt
uns nie alleine zurücklässt, er uns über alle Maßen liebt und deshalb alles getan hat, um uns zu erretten. Wir dürfen uns freuen darüber, dass er sich eine lebendige Beziehung zu uns wünscht, dass er im Gebet immer wieder zu uns spricht und uns mit der Bibel sein Wort und Willen offenbart hat. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Und in ihm haben wir unendlich viele Gründe, uns zu freuen. Also freut euch im wunderbaren Herrn. Und nicht nur heute oder in der baldigen Adventszeit, sondern an jedem einzelnen Tag. Ja, als Christen brauchen wir nicht die ganze Zeit mit ernster Miene und hängenden Mundwinkeln herumzulaufen. Nein, wir sind zur Freude berufen. Und das dürfen die Leute um uns herum schon merken. Ja, zum Lachen brauchen wir nicht erst in den Keller zu gehen. Trotzdem sollen wir nicht gedankenverloren sein. Denn ohne irgendeine Überleitung waren Paulus die Gemeinde sehr scharf, ja, sehr achtsam und wachsam zu sein, und zwar vor Hunden, böswilligen Arbeitern und vor der Zerschneidung. Nein, es geht hier nicht um irgendwelche Straßenköter. Hund ist hier tatsächlich eine sehr harte Bezeichnung für Menschen, die nicht im Bund mit Gott stehen. Sprich, noch anderen Götzen anbeten, weder zum Herrn gehören noch ihm dienen, sondern sich selbst dienen, indem sie sich an sich selbst und ihrer Werksgerechtigkeit ergötzen. Wenn die dann die Gläubigen mehr oder weniger bewusst vom guten Weg abbringen wollen, sind es sogar böswillige Arbeiter. Vor diesen und ihrer Selbst- und Werksgerechtigkeit warnt sie der Apostel Paulus. Sie sollen nicht wieder aus eigener Kraft heraus versuchen, die 613 Gebote und Gesetze des mosaischen Gesetzes einzuhalten. Das schaffen sie sowieso nicht. Dadurch werden sie nicht gerecht vor Gott. Am Ende ist es dann maximal ein äußeres Einhalten der Gesetze und Gebote. Ein geheuchelter Gehorsam, eine nach außen getragene Gerechtigkeit, die unter Umständen Menschen beeindruckt und imponiert, aber nicht Gott. Für Christen ist es, lass es mich so deutlich sagen, Quatsch, den aussichtslosen Versuch zu unternehmen, aus eigener Kraft und Anstrengung das mosaische Gesetz einzuhalten, um vor Gott gerecht dazustehen. Damit würden Sie oder würden wir nur zum Ausdruck bringen, dass Sie Jesus, seiner Heilstat und seinem Versprechen nicht vertrauen würde. Und wir haben schon von Patrick gehört, selbst Politikern, Staatsführern, Menschen in besonders hohen Ämtern können wir nicht uneingeschränkt vertrauen. Wenn das so ist, dann können wir doch einem wenigstens vertrauen. Gott, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott selbst. Ja, wenn wir tatsächlich aus unserer eigenen Kraft und Anstrengung versuchen würden, etwas selbst zu bewirken, selbst in Richtung Heiligung, in Richtung Heiligkeit zu erreichen, also selbst irgendwie sich den Himmel zu verdienen, dann würden wir auf verhängnisvolle Weise bekennen, dass Jesus und sein Heilswerk am Kreuz nicht genug waren. Und ein für alle Mal, Jesus hat alles gegeben, er hat sein gerechtes, vollkommenes Leben in Liebe für uns dahin gegeben. Das ist das größte Opfer überhaupt. Das ist absolut genug. Und wenn wir aber doch anders handeln und doch mit irgendwelchen Werken um die Ecke kommen, dann würden wir so etwas begehen, was der Apostel Paulus hier eine Zerschneidung nennt. Und davor warnt er uns. Ja, du kannst auf Garnelen, Krabben und Schweinefleisch verzichten, wie das mosaische Gesetz es fordert, aber nicht, um besser vor dem Herrn zu stehen, etwas zu Jesu Erlösungswerk hinzuzutun oder sich gar die Gerechtigkeit selbst zu verdienen. Nein, du kannst darauf verzichten, weil es erwiesenermaßen gesund ist. Schweinefleisch und Garnelen, die den Meeresboden sauber machen, zu verzehren. Darauf kannst du verzichten, weil du an deine persönliche Gesundheit denkst, aber nicht an deine Rechtfertigung vor Gott. Wir können nichts tun, um uns den Himmel zu verdienen. Da geht es nicht ums Machen, sondern durch den Heiligen Geist im Herzen angesprochen und von unserer Schuld zu Jesus Christus überführt zu werden. Das ist die innere Beschneidung, die Herzensbeschneidung, die vor Gott zählt. Römer 2, Vers 29. Ein wahrer Jude, sinngemäß kann man hier sagen, auch ein wahrer Gläubiger, ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. So kommt nicht durch die äußere Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja, ohne das Wirken des Heiligen Geistes erfolgt weder eine Bekehrung noch eine Wiedergeburt zu einer geistlich Jesus nachfolgenden Kreatur. Und letztendlich gibt es ohne eine Wiedergeburt durch das Wirken des Heiligen Geistes keine Errettung. Keine Errettung vor dem Gericht und vor der ewigen Verdammnis. So klar ist das Wort Gottes, auch wenn das heute nur noch sehr selten gepredigt und gelehrt wird, ist das allerdings die Wahrheit, weil es Gott selbst in seinem Wort offenbart. Und er ist auch selbst bezeugt, Jesus in Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Zum anderen bezeugt das auch der Apostel Paulus an seinem eigenen Leben. Die Sinnlosigkeit, sich auf sein menschliches Können und Vermögen zu verlassen. Obwohl er allerbeste Voraussetzungen dafür hatte. Seine Vorfahren und er waren nicht nur Hebräer, sprich Israeliten. Er wusste sogar, im Gegensatz zu vielen anderen, noch nach dem Exil von seiner Stammeszugehörigkeit. Ja, er kann also über viele Generationen belegen, dass er Benjaminiter ist. Und somit ist er jeher zum Volk der Verheißung gehörig und nicht irgendwann später im Leben erst zum Judentum übergetreten. Außerdem wissen wir aus Apostelgeschichte 23, Vers 6, dass die Eltern von Paulus nicht nur streng gläubig waren, nun, sein Vater war sogar auch schon ein Pharisäer. So war es für die Eltern ganz wichtig, alle Gesetze und Gebote einzuhalten. Folglich wurde er auch am achten Tag beschnitten, wie er in Vers 5 bezeugt. Er war nicht einer von vielen Juden, die mehr schlecht als recht die Gesetze und Gebote eingehalten haben. In Apostelgeschichte 26, Vers 5 macht Paulus das ganz deutlich. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihre Regeln entsprechend gelebt habe. Es ist kein Zufall, dass Pharisäer übersetzt tatsächlich Abgesonderter bedeutet. also in vielem vom einfachen Volk abgesondert. Zum Beispiel in Bezug auf die Reinheitsgebote. Unter anderem wollten sie sich nicht der damals herrschenden griechischen Kultur anpassen. Abgesondert für sich. Vielleicht wie heute die orthodoxen bzw. ultraorthodoxen Juden. Ich erlebe das seit einiger Zeit ziemlich krass, und zwar mit meiner eigenen Schwester. Sie ist Hebamme und sie hat in ihrer Ehe unter Kinderlosigkeit gelitten. Manches ist in ihrem Leben wirklich anders gekommen als erwünscht. Ja, leider hat sie sich mittlerweile von Jesus zu den jüdischen Gesetzen abgewendet. Sie hält sich sehr strikt an die jüdischen Reinheitsgebote. Sie isst nicht nur kein Schweinefleisch, keine Muscheln und Garnelen mehr. Sie bestellt auch keine Forelle in einem deutschen oder eine Dorade in einem portugiesischen oder griechischen Restaurant, obwohl beide Fische nach dem mosaischen Gesetz rein sind. Nein, sie ist ausschließlich in den wenigen jüdischen Restaurants, weil das ihre orthodoxen oder ultraorthodoxen Rabbinen vorgeben. Denn ihnen ist es immens wichtig, dass auch in der Zubereitung jegliches Reinheitsgebot eingehalten wird. Sie trinkt auch keinen Wein, der nicht extra von Rabbinen zertifiziert wurde. Er könnte ja theoretisch, auch wenn sehr unwahrscheinlich, irgendwelchen Göttern gewidmet sein. Ihr seht, die Juden ziehen großflächig einen Zaun um das ohnehin schon sehr umfangreiche mosaische Gesetz mit seinen 613 Geboten und Gesetzen. Da hat man das mosaische Gesetz für sich schon unmöglich ist einzuhalten, und dann ziehen die noch einen großen Zaun drumherum, damit man gar nicht in Berührung mit irgendeiner Gesetzesübertretung kommt, dass man schon weit vorher abgehalten wird, gar nicht in die Nähe von einer Gesetzesübertretung kommen kann. Und das ist ziemlich krass, das ist ziemlich heftig. Ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel man beachten, tun und vermeiden soll, um selbst aus eigener Disziplin vor Gott rein zu sein. Und Paulus wird das mindestens so streng schon vom Kleinkinderalter beachtet haben. Denn schon zu seiner Zeit haben die Pharisäer alle Eventualitäten im Alltag mit dem Gesetz versucht zu regeln. Fragen, auf die ihr wahrscheinlich nie gekommen seid. Wie zum Beispiel, Familie Jeckel, ich glaube, ihr habt euch die Frage noch nicht gestellt. Darf ein am Sabbat gelegtes Ei gegessen werden? Wenn Heilen am Sabbat schon als Arbeit gewertet wurde, wie viel mehr denn das Legen eines Eis? Paulus betont hier, dass er mit seinem ganzen Leben bestrebt war, das ganze Gesetz zu halten und dadurch das Heil zu erlangen. Er hat mit sehr viel Disziplin, Anstrengung und Entsagung gelernt, dem Gesetz immer gerechter zu werden, bis er irgendwann im Einklang mit dem Gesetz und allen Vorschriften der Pharisäer lebte. Also davor natürlich nicht, bevor er das alles geübt und gelernt, mit ganz viel Fleiß und Anstrengung gemacht hat. Und danach sicherlich auch nicht ausnahmslos, aber zu einem überragenden Teil. Auch Paulus wusste, dass derjenige, der in einem Punkt das Gesetz nicht hält, schuldig am ganzen Gesetz wird. Und später im Brief an die Galater bringt er das überdeutlich auf den Punkt. Galater 3, Verse 10 bis 11. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter dem Fluch. Denn es heißt in der Schrift: Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht all seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich aufs Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass Paulus seine tadellose Stellung im Blick auf das Gesetz nur als Ergebnis und nicht als Summe seines gesamten Lebensweges sieht. Also er meint, er ist da jetzt angekommen. Jetzt, wie er gelebt hat, bis kurz vor seiner Bekehrung vor den Toren Damaskus, hat er untadelig nach dem Gesetz gelebt. Also hat er diese Regeln, wie es irgendwie ging, eingehalten. Aber natürlich nicht im Blick auf sein ganzes Leben. Das hat er auch nicht geschafft. Und auch danach, wie ich schon sagte, sicherlich nicht absolut ausnahmslos. Darum könnte auch er, selbst dieser absolut strenge Pharisäer, für sich nicht den Anspruch stellen, schon immer und in allem dem Gesetz Genüge getan zu haben. Also wenn es diesem strengen Pharisäer, dem Apostel Paulus, oder vorher noch Saulus, nicht möglich war, aus Werksgerechtigkeit und Eifer sich dem Himmel zu verdienen, dann glaube ich, dann können wir das auch ganz generell sagen. Werksgerechtigkeit und Eifer führen nicht in den Himmel. Aber zur damaligen Zeit war Paulus, früher hieß er noch Saulus, so ein Eiferer, so verbissen, dass er die Nachfolger Jesu, die nicht in Werksgerechtigkeit nach dem Gesetz gelebt haben, bis aufs Schwert, bis aufs Leben verfolgt hat. Es muss für Paulus doppelt schmerzlich gewesen sein, nicht allein für sich den falschen Weg eingeschlagen zu haben, sondern im falschen Eifer darüber hinaus auch andere, die den richtigen Weg gefunden hatten, verfolgt zu haben. Und wenn wir in diesen Text schauen, Verse 7 und 8, dann sehen wir, dass all das, was er getan hat an Einhalten von Geboten und Gesetzen, all den Fleiß, all die Anstrengung, all das, was er bis vor seiner Bekehrung vor den Statuen von Damaskus als Gewinn gehalten hat, später als Schaden. Ja, da steht sogar als Dreck, man kann auch gut übersetzen, als Kot ansieht mittlerweile. Nachdem er diese überragende Erkenntnis der Herrlichkeit, der Gnade Jesu Christi erkannt hat, das ist alles entwertet in seinen Augen. Er sieht, dass das nur Schall und Rauch, wenn überhaupt ist. Und er bringt das ja durch die gegensätzlichen Begriffspaare sehr deutlich zum Ausdruck. Ja, Gewinn und Schaden oder Gewinn, Dreck bzw. Kot. Also die machen doch den Unterschied aus zwischen Menschenwerk auf der einen Seite und Gottes Werk auf der anderen Seite. Ja, so der Apostel Paulus. Er hat sich nicht gewandt. Der Heilige Geist hat ihn verändert. Er hat ihn transformiert. Er, der so in dieser verblendeten Werksgerechtigkeit festgesteckt ist, der alles getan hat, sein ganzes Leben darauf verwettet hat, durch sein eigenes Handeln und Tun vor Gott gerecht dazustehen, er hat Jesu Christi Gnade erlebt. Er hat ihn als Erlöser erkannt. Er hat bei der Begegnung in Damaskus erkannt, dass Jesus nicht ein Irrlehrer ist und somit ein Feind, sondern sein Freund und zudem auch Gott selbst. Ja, und er hat durch die Gnade des Heiligen Geistes Buße getan. Er hat sein Leben Jesus hingegeben. Und ja, er hat erkannt, aus eigener Kraft und Anstrengung gibt es keinen Weg ins Himmelreich. Ist er nicht auf dem richtigen Weg? Ist er auf einem Irrweg? Und er hat gemerkt, dass er fälschlicherweise sein Vertrauen in sein Vermögen, in seine Möglichkeiten gesteckt hat. Was er durch Kraft und Disziplin erreichen könnte und dass das nicht genug ist, sondern dass es darum geht, sein Vertrauen in Jesus Christus, auf Jesus Christus zu legen und ihm ja, zu glauben, dass er am Kreuz von Golgatha ein wunderbares, unfassbar großes Erlösungswerk gewirkt hat. Ja, dass er nicht aus Werksgerechtigkeit, sondern aus Gnade gerettet wird. Aus Gnade, wenn er denn Jesus Christus und seinem Heilswerk vertraut. Und da möchte ich dich auch gerne fragen. Vertraust du vor allem dir selbst oder Gott, dem dreieinigen Gott, Jesus Christus und seinem Heilswerk? Ich meine, wir sind oft schnell und reflexartig dabei, uns selbst zu vertrauen, uns selbst mit uns und unseren Möglichkeiten, mit unseren Bemühen und Versuchungen abzusichern. Ja, wir bemühen uns, wir wollen irgendwie gut dastehen. Aber wenn wir ehrlich sind, erkennen wir dann, dass das unzureichend ist, dass das nicht der göttlichen Norm entsprechen kann, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Gottes Gnade brauchen, die am Kreuz von Golgatha in größter Liebe für uns gewirkt hat, ja, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Vertraust du Jesus und seiner Gnade? Glaubst du ihm ganz und gar? Hängst du dein Leben daran? Oder bist du noch am Zaudern? Oder denkst du, du könntest es vielleicht selbst noch richten? Und es ist auch nicht einmal getan, Jesus Christus und seiner Gnade und seinem Heilswerk zu vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die wir tagtäglich zu treffen haben. Und auch immer wieder zu schauen, vertrauen wir Gott? Folgen wir seinem Wort mit Freude und auch ja, mit Leidenschaft? Oder denken wir immer wieder, ja, ich glaube, eigentlich wüsste ich einen besseren Weg. Ich gehe lieber meinen Weg. Nein, es geht darum, dass wir tagtäglich Gottes Gnade annehmen, ihm vertrauen. Er hat in seinem Wort, in dieser ewigen Offenbarung, in der Bibel selbst uns versprochen, dass wer an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, glaubt und wer ja, es für sich in Anspruch nimmt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für dich und mich gestorben ist, wer das für sich in Anspruch nimmt, der diese Vergebung erbittet, der erlangt sie auch, der wird gerecht gesprochen, der kommt nicht mit seiner eigenen Gerechtigkeit um die Ecke, sondern für ihn zählt keine Gerechtigkeit weniger als die von Jesus Christus selbst, dem Sohn Gottes selbst, der die Gerechtigkeit ist, in Person. Deshalb nochmal die Frage, was bedeutet für dich Jesus? Ist er der Wichtigste in deinem Leben? Sitzt er auf dem Thron deines Lebens? Ist für dich der Umstand, dass er sein Leben für dich gegeben hat, das Größte? Und die Gewissheit, dass er auferstanden ist, die allergrößte Hoffnung und Zuversicht in deinem Leben? Oder steht das irgendwie weit hinten und ist eine Eventualität für dich? Gott selbst verspricht es. Jesus ist der Erstling, der auferstanden ist. Er hat am Kreuz von Golgatha den Tod besiegt. Er streckt uns in Gnade seinen Rettungsarm entgegen. Nimmst du ihn an? Nimmst du ihn persönlich an? Als dein Retter, Freund und König? Möchtest du dich auf seine Versprechungen, seine Verheißungen stellen, ganz und gar vertrauen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Vertrauen, weil du so einen großen Glauben hast. Weil Gott dich beschenkt mit immer mehr Vertrauen zu ihm, weil du dich darauf einlässt, weil du dich auch ausstreckst, weil du sagst, ja, ich möchte mich auf den Weg mit Jesus Christus machen. Dann ist das heute eine Einladung an dich, diesen Rettungsarm zu ergreifen. Auch wie Paulus, nicht mehr ja, in irgendeiner Werksgerechtigkeit gefangen zu werden oder gefangen zu sein, nicht unter dem ja, dich verfluchenden Gesetz zu stehen, sondern transformiert, verändert zu werden. Im Glauben, im Vertrauen an Jesus Christus. Möge Gott uns das alles schenken. Amen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du so eine große Gnade für uns bereithältst, Herr. Danke, dass du uns nicht einfach verloren gehen lässt. Danke, Herr, dass du uns nicht einfach unserem Schicksal überlässt, sondern, Herr Jesus Christus, du bist unser Schicksal. Und wir werfen uns auf dich, Herr. Wir bitten dich, Herr, schenk du uns die Gnade, Herr, im Vertrauen, Herr, ja zu dir zu sagen und zu deinem wunderbaren Heilswerk und Rettungswerk am Kreuz von Golgatha. Danke, Herr, dass du der bist, der alles bewirkt und schenkt. Danke, Herr, dass du uns das wie ein Geschenk darreichst, Herr. Schenk du uns auch die Gnade, das anzunehmen. Danke, Herr, dass du alles vorbereitet und auch alles vollbracht hast. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.